Wir heißen jetzt Oksana.
Die Antwort für die.
Oksana Timofejeva, willkommen. Und sie wird darauf antworten, auf diese Fragen, die wir jetzt gehört haben. Ich weiß, Sie beschäftigen sich mit extremistischen philosophischen Aspekten der Substanz Öl und der Nutzung von Öl in der Petromodernität. Oksana Timofejeva, Sie sind ja aus St. Petersburg hierher gekommen, und zwar sind Sie gestern angereist. Sie sind politische Philosophin und wir freuen uns, Sie hier auf dem Podium zu haben, und bitte, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Wie Georges Bataille in seinem ganz kurzen Essay Materialismus 1929 schreibt, ich zitiere, Materialismus wird gesehen werden als seniler Idealismus insofern, als dass er nicht auf psychologischen und sozialen Fakten basiert, sondern auf künstlich isolierten physikalischen Phänomenen. Deshalb muss sich die Repräsentation der Materie unter anderem von Freud herleiten, anstatt von lange toten Physikern, die heute nicht mehr Bedeutung haben. Der psychologische Aspekt der Materie, den Bataille in seiner materialistischen Philosophie in den Blick nimmt, sollte nicht unterschätzt werden. Später in seinem Buch The Accursed Chair erweiterte Bataille seine Kritik der politischen Ökonomie auf die planetare Ebene. Und er sagt, es ist nötig, die Wirtschaft, in der Produktion auch terrestrische Aktivitäten zu berücksichtigen, die man als kosmisch bezeichnen kann. Diese planetare Wirtschaft wird man als allgemeine Ökonomie bezeichnen müssen. Und sie steht der restriktiven Wirtschaft gegenüber, wo es nur um die Menschen geht. Beschränkte Wirtschaft ist die Bewegung von Arbeit und Akkumulation. Die allgemeine planetarische Wirtschaft besteht darin, etwas auszugeben zu nicht produktiven Zwecken. Für die allgemeine Ökonomie ist der Mensch völlig egal. Aber trotzdem sind wir da drinne, genauso wie wir in einem Verbrechen beteiligt sein können. Die Accursed Share, die verfluchte Aktie, ist Materie. Man kann sie nicht in die Produktion investieren, man kann sie nur luxuriös ausgeben oder beziehungsweise eben wortwörtlich ins Feuer werfen. Es muss diese Aktie geopfert werden und verbrannt werden. Warum geht Opfer mit dem Begriff Feuer einher? Weil Feuer erhebend ist. Es bringt Dinge ans Tageslicht, etwas, was man den Göttern anbietet. Das ist der religiöse Aspekt unserer Petro-Realität. Was nun die restriktive Wirtschaft betrifft, so ist die Existenz im kapitalistischen Regime verbunden mit einem allgemeinen Äquivalent, eine Wertform, die man jedem lebenden und nicht lebenden Ding zuweisen kann. Die Welt, wie wir sie kennen, besteht aus Waren, und unter diesen Waren gibt es eine, gegen die man alle anderen austauschen kann. Geld. Geld ist sowohl abstrakt als auch real. Es ist die reale Abstraktion, denn sie produziert Effekte in der Realität, selbst wenn das Geld nicht selbst existiert. Im Gegensatz zu Geld ist Materie keine Abstraktion, sondern eine ultimative Ware, ein Stück Substanz. An sie heftet sich das Geld, um zu beweisen, dass es echt ist. Historisch steht hier, dass für die ganze Welt, die für Geld ausgetauscht wird. Das ist die materielle Seite der allgemeinen Wirtschaft oder das Ding der Wirtschaft. In den alten Zeiten war das allgemeine Äquivalent Gold. Heute ist es eher das Öl, das als allgemeines Äquivalent dient. Öl ist das Blut, das durch die Adern des Krieges pulsiert, sagt Hitler in Julian Simenows berühmten Roman 17 Augenblicke des Frühlings. Das wird heute keiner bezweifeln. Reza Nigaristano hat das Buch Cyclopedia geschrieben, und er sagt, wir müssen das Öl verstehen wie eine Kriegsmaschine. Einmal als abrahamscher Monotheismus, als dschihadscher Krieg oder als technokapitalistischer Krieg, nämlich Krieg gegen den Terror. Nigaristano äußert Gedanken über Natur und Ursprung des Öls und seiner Repräsentation. Hier zieht er einen populären Vergleich zwischen Öl und Blut und bezieht das alles auf die Theorie. Und er schafft dadurch den sogenannten Mythos der fossilen Brennstoffe. Öl und Blut gleichermaßen enthalten Porphyrin, einen organischen Stoff, der darauf verweist, dass wir als Kohlenwasserstoffe gemeinsame Abstimmung haben. Um es einfach zu sagen, die fossilen Brennstoffe sind aus organischen Materien entstanden, von toten Organismus, und zwar allen, von Bakterien bis hin zum Dinosaurus. Nigarestano sagt, entsprechend der klassischen Theorie der fossilen Brennstoffe hat sich Öl im Tellur gebildet, unter großem Druck und Hitze, ohne Sauerstoff und zwischen den Schichten absolut isoliert. Und da sagt Negaristani, das sei ein typisch freudscher Ödipus-Fall. Das heißt, es gibt auch eine libidinöse Dimension der Petromodernität, wo der universelle Tod die Antriebskraft für jede anderen Instinkte ist. Als ich klein war, lebte ich mit meiner Familie in Surgut im Nordwesten Sibiriens, einem Zentrum der Ölindustrie. Als Schulkind wusste ich viel über die Dinosaurier. Man hat mir nämlich gesagt, dass das Öl aus ihren Körpern entstanden ist, die sich zersetzt haben unter der Erde und unter dem Permafrost. Auf dem Weg zur Schule gab es einen kleinen flachen Sumpf. Jedes Mal, wenn ich darüber ging, hatte ich das Gefühl, dass der Boden nie fest ist. Nicht nur da, sondern überall. Selbst da, wo man denkt, er ist fest. Der Boden überdeckt nur diese schwarze Flüssigkeit, die damals entstanden ist, als diese vielen Tiere sich zersetzten. Ich glaubte, dass diese furchteinflößenden Dinosaurier wieder auferstehen könnten aus dem Sumpf, so wie das Loch Ness-Monster im Wasser des Sees an der Oberfläche auftauchen kann. Dialektisch hat das Öl etwas bewahrt von diesem organischen Leben, dessen Tod sein Ursprung war. Das Öl meiner Kindheit war weder tot noch lebendig. Es war ein lebender Toter, ein Untoter, ein unheimliches, unmenschliches Nachleben uralter Tiere. Die Sümpfe im Norden Russlands, die Tundra, erinnern an diese untote Materie. Das war aber nie ein Niemandsland, dieses Gebiet. Vor den Ölleuten lebten dort die Eingeborenen, die Chantri und die Mansen. Einige von ihnen leben heute noch dort. Sie leben in Reservaten und sie erhalten ihre Kultur. Allerdings verschwindet sie trotzdem Stück für Stück und wird ersetzt durch die Ölindustrie. Sie lebten ein präindustrielles Leben mit dem Rentier als ihrem Totem. Das Rentier ist sowohl Gott als auch Vorfahr. Einmal im Jahr während ihres Festes schneiden sie einem Rentier den Kopf ab und vergießen das Blut. Das Blut läuft zu den Menschen, einiges hinunter in die Erde. Es gab einen weiteren Ort in der Nähe meiner Heimatstadt. Kogalym heißt er, auch ein Zentrum der Ölindustrie. Dort fördert Lukoil. Kogalym in der Sprache der Hand heißt toter, böser Ort. Und zwar gab es dort Sümpfe, in denen Menschen zu Tode kamen und heute noch manchmal zu Tode kommen. Als die Ölmänner kamen, mussten die Chantri wegziehen und sie hinterließen ein verfluchtes Land als Raum für die sowjetische Petromodernität, die sich komplett konzentrierte auf die Ausbeutung des Öls. Ausbeutung ist hier der Schlüsselbegriff. Der marxistische Punkt ist hier, dass Ausbeutung eine lebende Arbeit verwandelt in totes Kapital. Was haben Sklave, Arbeiter und Öl gemeinsam? Die Tatsache, dass sie nicht nur Verfolgte sind, sondern Unterdrückte. Sie sind die unbewusste Schicht unserer Gesellschaft, in der wir alles für Geld tauschen und alles verbrannt und ausgebeutet wird zur Produktion von Überschuss. Wenn wir Öl verstehen wollen, dann müssen wir mit Hegel sagen, dass es zu verstehen ist, nicht nur als Substanz, also auch als Subjekt, dann müssen wir daran denken, dass dieses Öl nicht nur der Gegenwert aller anderen Waren ist, sondern auch ein unmenschlicher schwarzer Sklave. Er steht auf der tiefsten, größten Stufe der Ausbeutung und schafft den innersten Kern unserer kapitalistischen Unbewusstheit.
Okay, where do we start?
Wo fangen wir an? Zuerst einmal vielen Dank. So viele wichtige Punkte und Aspekte wurden erwähnt und wir möchten einige ansprechen. Wir haben ein Bild vorbereitet aus den Clips der Einführung von diesem berühmten Ölfilm Giant mit James Dean. Wir haben James Dean gesehen. Der das herauskommende Öl feiert und das ist von dem Originaltrailer von 1956. Man sieht hier die Filmszene und dann sieht man ein Buch und das umgeblättert wird und auf einer Seite sieht man die Konfrontation. Der früheren historischen Viehzuchtkultur in Texas rechts, die auf der rechten Seite und links sieht man die neue Kultur der Öltürme. Und in Russland war dieselbe Situation, sondern historisch, vielleicht ein bisschen extremer sogar noch hysterisch, weil das diese Viehzüchter in Texas waren ja keine Nomaden mehr, sondern sie waren ja schon sesshaft. Wobei hier die Konfrontation zwischen Nomaden stattfand. Und das sind auch dieselben, die in Finnland leben. Also historisch sind sie immer entlang des Polarkreises gewandert. Ja, das ist dieselbe Gruppe, dieselbe ethnische Gruppe. Ich wollte noch mal fragen, vielleicht könntest du noch etwas dazu sagen, was du über diesen verfluchten Ort sagen. Und es war wirklich eine konkrete Situation, wo die Nomaden den Namen Kogalin hatten und die Russen haben diesen Namen benutzt, ohne zu wissen, dass dies ein verfluchter Ort war. Und in den größten Teilen der Städte im Norden haben einige Namen, ohne dass man darüber nachgedacht hatte, was diese Namen eigentlich bedeuten. Und dieses Phänomen der Benennung. Spielt ja eine ganz besondere Rolle, hat etwas ausgelöst. Das zeigt die unbewusste Dimension der Sprache. Es steht etwas dahinter. Der Name wird gewählt, aber es steht dahinter keine Rationale. Es ist völlig ein irrationales, unbewusstes Szenario. Und es ist nicht, dass die Nomaden bewusst diesen Ort verflucht haben und dann weggegangen sind, sondern es war ja schon verflucht und dann sind sie weggegangen. Für die Neuen, die gekommen sind. Und es war verflucht wegen des Öl? Nein. Weil es ein Sumpfgebiet war. Das Lustige ist, dass nicht nur sie, die Nomaden sind, denn auch die Ölleute sind ja auch Nomaden. Und die gesamte sowjetische Gesellschaft war eine nomadische Gesellschaft. So wie die Arbeit verteilt wurde, wenn man mit der Universität fertig war, dann bekam man einen Job und man kann dann sich einen Ort auswählen und dann zieht man normalerweise um. Man zieht aus der Heimat weg und das machen sie für die Arbeitsplätze, so wie die Nomaden auch im Norden mit ihren Rentieren herumgezogen sind. Also Nomadismus ist etwas, was die sowjetische und die modernen US-Gesellschaft gemein haben. Ja, die moderne amerikanische Gesellschaft ist auch so. Es wird immer gereist und von einem Ort zum anderen. Und das ist eine Begegnung von zwei Nomaden, präindustriell. Und so wie die monotheistischen Religionen, was, je nachdem, was wir damit meinen, die Eschatologie hinter der Bewegung. Und zuerst kommen die Geologen und dann kommen die Ölmänner. Hier sehen wir eine Karte einer dieser Ölfelder und wir sehen, dass diese Sümpfe und den technosphärischen Organismus auf der Oberfläche. Diese Nomaden und die modernen Nomaden glauben ja nicht an dieselben Götter. Und beim Öl wissen wir nicht so genau, ob das Öl der Gott ist oder der Sklave ist. Das ist eine Dichotomie. Oder geht es darüber hinaus? Ich denke, dass es den Trend gibt, entweder Dämonisierung des Öls oder der Mystifizierung des Öls. Diese duale Identität, und das haben wir in unserer kontemporären Kultur, die auf der Ausbeutung des Öls basiert. Ich denke jedoch, dass es sinnvoller wäre, wenn wir Öl materialistisch betrachten, als eine Analogie für eine proletarische Substanz. Es ist eine Materie, die durch die Versklavung sich selbst bildet, ohne ein Menschen zu sein. Es ist ein nichtmenschlicher Agent und so wird sie entwickelt, transformiert und ausgebeutet und dadurch friert sie selbst ein und ist frei von der Macht des Kapitals. Nicht jetzt, aber vielleicht eines Tages. Wer weiß. Vielleicht wird uns das nicht gefallen, auch wenn wir es wollen. Das denke ich. In dieser Begegnung zwischen diesen zwei Formen des Nomadentums und diesen Sümpfen, die Russen kamen und haben dieses Land erobert. Und es gab Helikopter. Sie konnten die Sümpfe nicht überqueren. Sie hatten nicht die entsprechende Technologie. Und die Ölleute kamen mit den Hubschraubern. Und dann war es sehr viel einfacher, Nahrungsmittel zu bringen, Wasser von einer Ölplattform zur anderen zu bringen. Das war ein großes Privileg. Also du bist mit Helikoptern aufgewachsen. Bist du dann mit dem Hubschrauber zur Schule geflogen? Die Schule war nah. Ja, ich habe meine Kindheit damit verbracht, sehr viel im Hubschrauber zu fliegen. Das ist russische Petromoderne. Meine Mutter hatte die Möglichkeit, manchmal die Helikopter zu nutzen, um zu einigen Orten in der Tundra zu reisen, wo die Ölplattformen waren. Als ich über den Film Giant gesprochen habe, habe ich die Analogie gemacht zwischen den territorialen nomadischen Agenten. Dann habe ich gesehen, in Texas ist es genau das Gegenteil. Denn diese Viehzüchter waren dort und versuchten dort zu leben. Und das ist natürlich auch letztendlich das Drama des Films. Das Ölgeschäft kommt und nimmt alles und geht dann wieder weg und lässt diese zerstörte Landschaft zurück. Und das ist sehr ähnlich wie das Finanzsystem, was ja auch extrem nomadisch ist. Ja, das stimmt. Und die Geschichte von Giant ist teilweise die Geschichte der Entnaturalisierung des Kolonialismus, für den diese Viehhüter stehen. Denn die Menschen waren ursprünglich nicht da, das waren früher indigene Gemeinschaften, und die dort lebten. Und sie gibt es ja auch noch, sind noch präsent in den mexikanischen Migranten. Das waren die Vorfahren einiger dieser Leute. Und diese Menschen leben an den Rändern dieser Viehzuchtgesellschaft, wie auch die großen Plantagen im früheren Süden, wo wir auch die Sklavenklasse hatten. Aber wir haben auch die völlig nicht beachtete indigene Bevölkerung hat, wie wir es auch in dem Roman, der als Vorlage für den Film Giant diente, sehen. Und das ist fast unsichtbar. Und dann haben wir die Idee, dass der Kolonialismus kommt und der ersetzt das und der authentisch sei und von woanders kommt. Und dann haben wir die neue Petromoderne, die eine Art Zugang zu anderer Intimität ist, über Kulturen hinweg. Also das Gefühl, und was durch Stein vermittelt wird, ist, dass die indigene Mestizo-Bevölkerung von Mexiko sich wieder vereinte mit den Kolonisatoren. Durch das Auto, durch die Annehmlichkeiten der Petromoderne. Russian situation,
all this. Ja, die sowjetisch-russische Situation hat diese Zwischenphase irgendwie übersprungen, zumindest in diesen entlegenen Gebieten in Sibirien, ist gleich in die postkoloniale Tradition eingetreten. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die komplizierte Frage des Opfers und dazu die Bataille. Theorie, die unterschiedliche Ökonomie, die Rohstoffindustrie und die Opferindustrie. Wir haben hier zwei Prometheus-Bilder, Gabriel Roscoe, ein Wandbild, gemalt in den Vereinigten Staaten von einem mexikanischen bekannten Künstler für Wandgemälde, sehr modern zur damaligen Zeit. Und das hier ist aus dem 17. Jahrhundert von einem niederländischen Maler. Das andere vorherige Bild kam aus den 20er Jahren. Hier sehen wir die bekannte Prometheus-Geschichte, er stiehlt das Feuer, um es den Menschen zu bringen. Die andere Geschichte, die aber auch interessant ist in unserem Kontext, ist die Geschichte des Opfers. Und die Tatsache, dass Prometheus die Götter austrickst, ihnen das Schlechte gibt, den Menschen das Gute. Können wir darüber vielleicht nochmal reden? Sie haben uns ja die Geschichte erzählt, dass die nomadischen Völker Sibiriens einmal im Jahr ein Fest feiern, wo sie ihr Totemtier opfern und das Blut dem Boden der Erde zurückgeben. Umgekehrt ist es in der Technosphäre ja so, dass die Ölmänner das Öl aus dem Boden ziehen und nichts zurückgeben. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Interessante Bemerkung. Ich hatte den Gedanken, dass die Erde eher ein universelles Individuum ist nach Hegel. Eine Synthese von lebenden und nicht lebenden Substanz, wo alles daraus hervorgeht und zu dem alles zurückkommt. Da gibt es sehr viele Mythen natürlich darüber. Und dieses besondere Element Erde, das erst in jüngster Zeit Thema geworden ist für philosophische Reflexionen, das fing erst mit Schelling an, oder sagen wir im 19. Jahrhundert. Zuvor wurde die Substanz Erde eher unterschätzt, vernachlässigt. Aristoteles, als er nach den Elementen suchte, nach der lebenden Seele, der Anima des Menschen, das sagt Aristoteles. Es gibt Philosophen, die gedacht haben, dass man an Luft denkt, an Wasser denkt, aber nicht an die Erde als solche. Es war erst durch die deutschen klassischen Philosophen der Fall. Erst bei ihnen wurde die Erde Teil ernsthafter philosophischer Überlegungen. Das wurde sofort in Besitz genommen von den konservativen, rechtsgerichteten Kräften. Da entwickelte sich so protektionistisches Gedankengut heraus, nämlich die Kombination von Erde, Blut, Blut und Erde als Slogan der Rechten. Das hat natürlich zu tun mit dem archaischen Komplex, wo Erde und Blut schon immer zusammenkamen. Aber ich denke, man sollte den Rechten wieder diese Verbindung zwischen Erde und Blut abnehmen, sie uns wieder aneignen. Weil die Rechten sehen das Ganze als etwas Abstraktes. Was ist Land? Was ist Erde? Russisches Land, deutsches Land, das Land von irgendjemandem. Das Land kann aber auch ein Niemandsland oder ein Jedermannsland sein. Land ist nur Erde, ist nur eine Multiplizität von allen toten Organismen, die in dieser Erde geborgen sind. Und Blut, das ist auch einfach eine Substanz, nicht rot, nicht russisch, nicht deutsch, sondern rot, bestehend aus bestimmten mikrobiologischen Entitäten. Entschuldigung, dass ich das jetzt hier so grob vereinfache. Und diese Dinge geben Leben unserem Körper. Und unser Körper oder unsere Körper, die Körper alle, tun dann Gutes oder Böses. Ich denke, wie gesagt, wir sollten uns diese Begriffe wieder zu eigen machen. Und dieses Blut der Erde wird dann Teil dieses Kampfes. Das zum Diskussionsgegenstand zu machen, ist heute sehr wichtig. Heute in unserer materialistischen Philosophie und in diesen Debatten um die Wissenschaft ist das wirklich etwas Wichtiges. Habe ich damit Ihre Frage beantwortet? Wahrscheinlich nicht. Ich habe sofort eine neue Frage. Glauben Sie, ist es möglich, eine linke Kombination von Blut und Boden herzustellen? Oh ja, absolut. Sie haben gesagt, ich habe eine extremistische Theorie des Öls. Ich würde gar nicht sagen, dass das eine extremistische Position ist, sondern eher eine Position, die sich auf eine klare Seite stellt. Und das ist Symbol auch, ich meine, eine Seite ergreifen. Auf Englisch heißt das auch to be partisan. Partisan ist auch ein Wort im Russischen. Partisanen, Kämpfer, Freiwillige, die zusammengekommen sind aus den Dörfern, sich verschworen haben gegen die Faschisten und einen Krieg geführt haben. Hinter ihnen, um sie herum, stand immer das Land als das, was sie zu verteidigen hatten. Die Tiere, der Wald, die Geo-Macht war sozusagen die Stütze des Partisanenkampfes. Der Wald, die Tiere darin, die Erde, alle haben sich zur Wehr gesetzt, sozusagen gegen Okkupation. Und deswegen bin ich durchaus der Meinung, man kann den Begriff oder diese Begrifflichkeiten sich wieder zu eigenen machen. Sie haben jetzt eigentlich das Stichwort geliefert, sodass wir mal an den Materialtisch gehen können. Denken Sie, dass Opfer eine Rolle zu spielen hat in diesen Partisanenaktivitäten? Kommen Sie gerne mit mir zum Materialtisch rüber. Wir haben uns gefragt, was können wir hier machen? Was kann hier geopfert werden? Was können wir machen, damit es nicht total peinlich wird? Wir machen jetzt hier kein Opfer. Weil wenn wir über Wirtschaft reden, dann reden wir auch über das Öl, das von der Wirtschaft genutzt wird. Das Öl hier hat uns aber zusammengebracht in diesem Raum, hat die Sphäre der Wirtschaft bereits verlassen. Es ist ein Geschenk der Technosphäre. Wissen Sie, wenn man einen Trink nimmt, viele Gruppen verschütten dann zum Beispiel zu Ehren der toten Motorradfahrer einen kleinen Schluck. Das können wir jetzt mit dem Öl hier nicht machen, aber wir können wenigstens mal dran schnuppern. Es riecht nämlich lecker. Riecht das wie das Öl Ihrer Kindheit? Oh ja, fantastisch, ich liebe es. Schon allein der Gedanke, dass das eine Flasche ist, hat man schon gleich den Eindruck, das kann man trinken. Selbst wenn es nicht trinkbar ist, dann muss man ja auch dran denken, ein Getränk, was ist es? Ist es ein Getränk, das uns stärkt oder das uns tötet? Ein Gift oder ein Labsal? Immer diese Zweideutigkeit. Deswegen reden wir ja auch über Petro Noir. Auch da geht es um Ambiguität, um Zweideutigkeit. In unseren Einführungsclips hatten wir auch eine Szene aus Aserbaidschan, in Neftaschlari, diese Ölarbeiter 1953, die auch ihr Gesicht mit Öl einreiben. Und vielleicht ist das auch eine angemessene Opferhandlung. Ja, jetzt müssen wir einfach zunächst weitermachen mit unseren Tönen. Auch dazu eine antifaschistische Geschichte, wie Alexandra sagen wird. Aber das ist eigentlich nur eine kleine Geschichte, und zwar eine kapitalistische. Was wir schon am Ende gehört haben, unseres Einführungsskript, war der Anfang von Mendelssohns Violinkonzert E-Moll vom New York Philharmonic Orchestra, gespielt von Bruno Walter, dirigiert, der antifaschistische Teil. Und das war die erste Vinyl-LP, die auf den Markt gebracht wurde und Erfolg hatte. Das war der Anfang der Explosion im Musikgeschäft. Und das war schon in den frühen 30er Jahren, wo man in den Vereinigten Staaten daran gearbeitet hatte, aber noch keine Lösung hatte, die man schon hätte vermarkten können. Ja, dann kam die Finanzkrise, dann kam der Krieg. Und bei Columbia Records gab es damals ein ganzes Labor, das an Schallplatten gearbeitet hat. 1948 war die Zeit dann reif, da kam die LP. Und das ist die legendäre erste LP. Und 2,5 Minuten von dieser ersten LP hören wir uns jetzt an. Ton ab, der Ton des Öls.